Bildungshappen, der Podcast des Bildungsteams von Miteinander e.V.
Hallo und herzlich willkommen zu unserer 10. Folge unseres Podcasts Bildungshappen zum Thema Antifeminismus und Rechtsextremismus. Warum Antifeminismus und Rechtsextremismus zusammen besprochen werden müssen, erläutert uns heute meine Kollegin Lena von der Kompetenzstelle Eltern und Rechtsextremismus. Liebe Lena, schön, dass du heute wieder dabei bist.
Ja, hallo.
Zunächst muss aber gesagt werden, dass nicht alle Frauenhasser Rechtsextremisten sind. Antifeminismus liegt die Erzählung der vermeintlichen Schwächung von Männern durch emanzipierte Frauen zugrunde. Das ist gerade in der männlich dominierten rechtsextremen Szene mit einem übertrieben maskulinen Männerbild von Relevanz. Lena, kannst du uns kurz beschreiben, warum die rechtsextreme Männerwelt oft ein Problem mit emanzipierten Frauen hat und welche Schwächung sie befürchten?
Ja, also erstmal kann man ja sagen, dass emanzipatorische und feministische und auch queere Anliegungen und Bestrebungen, die rütteln erstmal an der gewohnten Ordnung und in Bezug auf Geschlechterverhältnisse halt an einer vermeintlich naturgegebenen, also biologistischen Ordnung und Hierarchie, in der der Mann der Frau halt übergeordnet sei. Und wichtig ist vielleicht auch zu sagen, dass hierbei nicht nur Frauen angegriffen werden, sondern auch Transpersonen und queere Menschen. Und Antifeminismus ist erstmal kein neues und vor allem auch, wie du schon gesagt hast, nicht allein ein rechtsextremes Phänomen. Und es wurde bereits um die Jahrhundertwende vom 19. zum 20. Jahrhundert als solches benannt und war vor allem eine Reaktion auf die Frauenbewegung und zeigte sich als Widerstand gegen deren tatsächliche oder auch vermeintliche Ziele. Also geht es erstmal um die Verteidigung männlicher Privilegien und auch Herrschaft. Und das in der Politik, in der Wirtschaft und auch im Privaten. Und ja, sozusagen diese Privilegien und Herrschaften, welche als rechtmäßiger Anspruch verstanden werden, aus einer Tradition heraus oder aus dem Geburtsrecht oder halt dieser angeblich natürlichen Ordnung. Und solch eine Vorstellung einer ewig gültigen, natürlichen und hierarchischen Geschlechterordnung ist auch wesentlicher Bestandteil rechter und völkischer Ideologie. Und hier herrscht halt die Annahme, dass Gleichheit zwischen allen Gesellschaftsmitgliedern eher zu Chaos, Unproduktivität und dem Niedergang des in Anführungsstrichen deutschen Volkes führe. Das heißt, Frauen haben hier vor allem für den sogenannten Volkserhalt zu sorgen, sprich sie sollen viele Kinder bekommen und sich gemäß ihrer traditionellen Rolle um sie kümmern. Und die extreme Rechte lehnt halt Grenzverwischung ab. Das bedeutet, dass auch beim Thema Geschlecht Uneindeutigkeiten wie Diversität oder fließende Kategorien abgelehnt werden. Also Feminismus bedroht sozusagen dieses Weltbild.
Ja, also du hast jetzt gerade beschrieben, was sie erreichen wollen, aber wie wollen sie so mit der Abwertung von Frauen die Mitte der Gesellschaft erreichen? Kannst du das vielleicht mal ein bisschen beschreiben?
Ja, also vielleicht würde ich erstmal von einer gleichzeitigen Abwertung und Idealisierung von Frauen sprechen. Also das heißt, Frauen werden vor allem in der Funktion als Mütter idealisiert, als sogenannte Hüterin der Rasse. Und demnach ist Weiblichkeit gilt erstmal als bedeutsam und schützenswertes Gut. Werden aber Frauen allein auf ihre Reproduktionstätigkeiten reduziert, ist es halt auch abwertend, ne? Und dass zum Beispiel die Geburtenraten steigen müssen, das eint sowohl Konservative als auch Extremrechte. Also wenn es zum Beispiel familienpolitisch darum geht, dann könnte man vielleicht eher sagen, im Antifeminismus geht es um die Abwertung von Feminismus, also die Unterstellung, der Feminismus sei aus dem Ruder gelaufen, völlig übertrieben. Die AfD spricht beispielsweise von einer verfassungsfeindlichen Gender-Ideologie, die traditionelle Familie abschaffen wolle. Und mit solchen Angst- und Opfernarrativen soll sozusagen erstmal erreicht werden, dass politische oder soziale Gleichheit, also Egalität, die wir ja eigentlich so verfolgen, dass das in Frage gestellt wird und delegitimiert wird. Und insbesondere dienen dann antifeministische Narrative auch als Deckmantel für rassistische, nationalistische Diskurse. Also beispielsweise werden Frauen und Frauenrechte instrumentalisiert, etwa indem behauptet wird, dass sexuelle Gewalt ausschließlich von muslimischen Männern gegen weiße Frauen ausgeübt wird. Also fragen wir dann jetzt nach der Funktion, was will damit erreicht werden von Antifeminismus, so ist es vor allem ein Scharnier oder als Brücke zu verstehen und bildet so eine Art gemeinsamen Nenner für sehr unterschiedliche Lager. Und dabei werden halt dann rechte Denkweisen in der sogenannten gesellschaftlichen Mitte salonfähig und ermöglichen das Teilen der Gesellschaft nach rechts rücken, ohne dass es rechts aussieht.
Sexismus als Symptom der gruppenbezogenen Menschenfeindlichkeit gehört zum rechtsextremen Weltbild dazu. Aber ab wann spreche ich von Misogynie oder ab wann spricht man von Misogynie?
Ja, also analytisch sind diese Begriffe nicht so trennscharf. Das heißt, allgemein bedeutet Sexismus erstmal die Benachteiligung und Herabwürdigung eines Menschen aufgrund des zugeschriebenen Geschlechts. Und im Gebrauch wird es aber häufig mit der Diskriminierung von Frauen gleichgesetzt und meint halt erstmal Einstellungen, konkrete Handlungen und so Diskurse. Aber meistens ist es eher auf die Praxis bezogen. Und im Deutschen hat sich diese Bezeichnung Sexismus halt stärker durchgesetzt und im Französischen und Englischen ist der Begriff der Misogynie sehr viel verbreiteter. Und Misogynie meint auch erstmal Frauenfeindlichkeit bzw. Frauenhass und bezeichnet eine hasserfüllte Abneigung gegenüber Frauen, die sich dann in Gewalt, Verharmlosung von Gewalt gegen Frauen oder Beschämung und Beschuldigung von Frauen ausdrückt. Und das ist auch keine neue Vorstellung, also Frauenfeindlichkeit und die Vorstellung, dass Frauen weniger wert seien, das existiert schon lange und ist ein weit zurückreichender Bestandteil unserer Gesellschaft. Und Erscheinungsformen der Misogynie reichen dann sowohl von der fehlenden Empathie für Frauen über herabsetzende Kommentare und Anfeindungen, zum Beispiel im Netz, bis hin zum Femizid, also dem Töten einer Person aufgrund der Tatsache, dass diese Person eine Frau ist. Und das Phänomen von Femiziden kennen wir also in der Öffentlichkeit hauptsächlich aus Lateinamerika. Und das Bundeskriminalamt wertet die Zahl der Femizide in Deutschland auch erst seit 2015 aus. Das heißt, in Deutschland wächst erst langsam das Bewusstsein für solch einen Tatbestand. Und Gewalttaten gegenüber Frauen werden statistisch dann eher bei sexualisierte Gewalt, häusliche Gewalt oder Partnerschaftsgewalt geführt.
Okay, und wie sehen Angriffe der rechten Männernetzwerke auf feministische und frauenpolitische Errungenschaften aus?
Ja, da gibt es also genau eine Vielzahl. Ich versuche mal das Spektrum so ein bisschen aufzumachen. Und ja, Angriffe antifeministischer Netzwerke, und das sind nicht ausschließlich Männer, die ja richten sich dann beispielsweise gegen Geschlechter- und Gleichstellungspolitiken. Also es wird zum Beispiel behauptet, es gäbe faktisch keine geschlechtliche Diskriminierung und Gleichstellung sei real längst erreicht, was dann auch Gleichstellungsbeauftragte überflüssig mache. Männer werden hier als Opfer emanzipatorischer Bewegungen verhandelt oder das äußert sich auch in vorgeblich kritischer Auseinandersetzung mit Sprach- und Sprachdebatten, also genau was beispielsweise geschlechtergerechte Sprache oder geschlechtersensible Sprache angeht. Aber auch die Bekämpfung von Frauen- und Geschlechterforschung, also das sei dann beispielsweise Geldverschwendung. Und wenn wir nach Ungarn schauen, so hat ja die ungarische Regierung 2018 bereits den Gender Studies die Akkreditierung entzogen. Also es ist auch sozusagen europaweit zu beobachten. Und dann richtet sich das auch beispielsweise gegen die rechtliche Gleichstellung von LGBTIQ, also zum Beispiel gegen die Ehe für alle. Ein weiteres Thema ist dann die körperliche oder sexuelle Selbstbestimmung, Geschlechtsidentität und reproduktive Rechte. Also das äußert sich dann im Kampf gegen Schwangerschaftsabbrüche oder Angriffe auf Vielfalt und Sexualpädagogik oder sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität. Ja, dann ist ein ganz wichtiges Feld dann die Familienpolitik. Das heißt, da vor allem ist das Thema Schutz des Konzepts der traditionellen heteronormativen Kleinfamilie und das resultiert dann beispielsweise in Positionierung gegen die gleichgeschlechtliche Ehe oder Adoption durch Homosexuelle. Und vielleicht noch ein Punkt, ist halt auch so eine Überschneidung von Sexismus und Rassismus, werden einfach Formen von Sexismus ausschließlich benannt, die sich auf ethnisch andere beziehen. Also da ist ein sehr prägnantes Beispiel dann die Kölner Silvesternacht.
Okay, mit Blick in die Gegenwart, kannst du uns einen Überblick geben, ist die Gewalt gegen Frauen aus deiner Sicht in jüngster Vergangenheit angestiegen?
Also da würde ich sagen, das lässt sich erstmal unterschiedlich betrachten. Also zumindest gibt es eine steigende Tendenz von Fällen häuslicher Gewalt und das vor allem während der Corona-Pandemie. Genau, das ist ein Feld, wo sich eine Zunahme tatsächlich beobachten lässt, auch statistisch. Und dann ganz, ganz stark gegenüber Frauen, die öffentlich im Netz oder politisch ihre Meinung äußern. Die sind halt besonders betroffen von Beleidigungen, Vergewaltigungs- und Todesdrohungen. Und ja, vor allem im Netz werden solche Beschimpfungen und Drohungen immer radikaler. Und ja, wie ich vielleicht schon erwähnt habe, taucht das dann auch in der Kriminalstatistik meist nur allgemein auf unter Online-Hass oder Partnerschaftsgewalt oder Stalking. Das heißt, so richtig statistisch lässt sich das nur bedingt abbilden.
Okay, danke. Kannst du uns einen Überblick geben über die antifeministischen Strömungen, die es gibt und die für das Patriarchat mobil machen?
Ja, da gibt es ganz unterschiedliche Akteursgruppen, welche diese Themen, die ich genannt habe, auch verfolgen. Und ja, neben erstmal extrem rechten Organisationen und Parteien, wie du das ja auch schon betont hast, gibt es dann auch erstmal so eine Unterteilung, sage ich mal, noch von weiteren Akteursgruppen. Da wird von konservativen bis reaktionären Journalistinnen gesprochen. Das ist dann eher so ein bildungsbürgerliches Milieu. Und das meint vor allem so journalistische Beiträge, die sich gegen Gender und Gender-Mainstreaming richten. Dann gibt es aber auch Strömungen, das sind so sogenannte Wissenschaftlichkeitswächter. Diese werfen halt so Arbeiten der Geschlechterforschung prinzipiell Unwissenschaftlichkeit vor. Und das sowohl aus sozialwissenschaftlicher, aber auch aus naturwissenschaftlicher Richtung. Das heißt, da wird dann behauptet, Genderforschung sei eine antibiologische Pseudowissenschaft. Und genau, dann wird halt auch argumentiert, dass die nicht finanziert oder abgeschafft werden solle. Ganz prägnant sind dann auch so christlich-fundamentalistische Gruppen, deren Schwerpunkte liegen dann vor allem auf Sexualmoral. Und genau, das sind evangelikale Strömungen. Und das, ja, kennen wir vielleicht so von der Demo für alle. Genau, ist eine sehr doch öffentlich wirksame Gruppierung. Und dann haben wir es noch mit sogenannten maskulinistischen AkteurInnen zu tun. Also das sind dann Gruppen, die eher in der Männerrechtsbewegung orientiert sind und verortet sind. Und oftmals vernetzen die sich gezielt online. Und dann kann man so von gemäßigten Männerrechtlern sprechen. Und die sehen ihre Aufgabe halt darin, die Rechte von Männern zu schützen und fordern halt, ja genau, und die sehen halt sagen ihre Männlichkeit eher diskriminiert. Und dann fordern aber wiederum radikale Männerrechtler eine Besserstellung des Mannes gegenüber der Frau. Und hierzu zählen auch sogenannte Pickup-Artists, welche in Seminaren auf sehr, sehr frauenverachtende Art vermitteln, wie Männer Frauen aufreißen können. Und dort wird auch sexuelle Gewalt gegenüber Frauen auch stark relativiert. Und eine weitere Gruppierung sind dann sogenannte Incel. Incel steht für Involuntary Celibacy, also unfreiwillige Enthaltsamkeit. Und da treffen sich halt Männer in Chatgruppen und Foren. Und dort werden halt Frauen und die Gesellschaft dafür verantwortlich gemacht, dass diese Männer keinen Sex haben. Und es wird sich unter anderem über Gewaltfantasien gegenüber Frauen ausgetauscht. Genau, und der Attentäter von Halle war beispielsweise auch in solchen Foren aktiv.
Okay, kannst du zum Schluss noch mir als politisch aktiven Person Tipps geben, wie ich antifeministischen AkteurInnen entgegentreten kann?
Ja, also ich habe jetzt keine alltagspraktischen oder es sind keine einfachen Tipps so, aber wie wir jetzt auch schon festgestellt haben, ist das Thema ja auch sehr komplex. Das heißt, auf komplexe Fragen gibt es keine einfachen Antworten. Und ja, grundlegend würde ich erstmal sagen, es braucht sozusagen Wissen und Informationen überhaupt über dieses Phänomen, um antifeministische Strategien eigentlich erstmal zu identifizieren und demgegenüber dann auch eine Haltung zu entwickeln. Und dann würde ich sagen, kommt es nochmal auf die Form der Angriffe an. Also sind sie in den Medien, in sozialen Netzwerken, gegen Institutionen oder Einzelpersonen gerichtet? Ja, ist es im persönlichen Umfeld? Und dann würde ich auch nochmal sagen, das zu differenzieren ist zwischen antifeministischen Akteuren, also die das tatsächlich anschieben, und dann eher denen, die von solchen Themen angesprochen werden oder auch verunsichert werden. Beispielsweise beschreibt Antje Schrupp in ihrem Blog sehr schön, sie spricht von einer Unterscheidung zwischen Antifeminismus und Unfeminismus. Das ist dann halt insofern wichtig, weil sich daran festmacht, ob es sich überhaupt lohnt, mit dem Gegenüber zu diskutieren. Also mit einem Antifeministen ist es meist sinnlos, weil ich dann als Gesprächspartnerin gar nicht ernst genommen werde. Genau, und dann würde ich sagen, es ist immer wichtig, eine eigene Haltung aufzuzeigen. Das heißt auch beispielsweise frauenverachtende Witze ernst zu nehmen und nicht durch Schweigen zu normalisieren. Und dann beispielsweise bei Hate Speech im Netz gegen Individuen, da geht es immer um Einschüchterung und darum, bestimmte Stimmen zum Schweigen zu bringen. Das heißt, hier braucht es für Betroffene solidarische, empathische Botschaften und es braucht vor allem Ermutigung für all jene, die sich für eine geschlechtergerechte und vielfältige Gesellschaft eintreten und stark machen. Und ja, dann auf institutioneller Ebene, also wenn beispielsweise MitarbeiterInnen von Institutionen, zum Beispiel Gleichstellungsbeauftragte, angegriffen werden, dann ist es ganz wichtig und notwendig, dass sich da Institutionen klar öffentlich positionieren und sich hinter ihre Angestellten stellen. Und ja, grundsätzlich gilt bei Frauenverachtung und Antifeminismus, es handelt sich halt nicht um individuelles, sondern um ein gesellschaftliches Problem. Das heißt, ich würde sagen, es braucht Bündnisse und Vernetzungen. Und vor allem braucht Solidarität zwischen Feministinnen mit ja oftmals auch sehr unterschiedlichen Lesarten und Erklärungsansätzen. Also damit meine ich Bündnisse, in denen über interne ideologische Gräben halt dann auch hinweggesehen wird, um sich auf die Bedrohung von außen zu konzentrieren. Und das bedeutet auch, dass Antirassismus, Antifaschismus und Feminismus stärker zusammengedacht werden. Ja, und im Zweifel gibt es dann immer noch die Möglichkeit, sich Unterstützung bei Beratungsstellen, zum Beispiel der mobilen bzw. regionalen Beratung gegen Rechtsextremismus zu suchen und genau, sich dort zu informieren und gegebenenfalls dann auch zu engagieren.
Ja, liebe Lena, vielen Dank für deine Ausführungen. Dieser Podcast ist im Rahmen des Modellprojekts Landheldinnen entstanden und wurde gefördert durch das Bundesprogramm Demokratie Leben sowie dem Landesprogramm des Landes Sachsen-Anhalts.
Bildungshappe, der Podcast des Bildungsteams von Miteinander e.V.